Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zum Logbuch Solawi, dem Podcast der Gartenkoop Freiburg über die solidarische Landwirtschaftsszene in diesem Bundesland, in diesem Bundesstaat und natürlich auch weit darüber hinaus. Diese Grenzen interessieren wir uns nicht, über diese Grenzen hinweggehen. Das wird auch Thema sein heute. Ich hatte nämlich heute mal einen Live-Gast, einen Special-Guest hier im Studio, der auch vom Acker berichten kann und auch von einem Besuch in Bologna. Das wird heute Thema sein. Hallo Lukas.
Moin.
Ja. Genau, Thema, du hast vorhin gesagt, Bologna, ihr wart dort unterwegs und habt dort eine Veranstaltung besucht. Das interessiert mich natürlich und ist auch spannend, glaube ich, für die Hörerinnen. Mal gucken, was mit CSA in Italien los ist, was da so Kooperativen am Start sind. Dann würde ich gerne auch noch natürlich, jetzt wo du da bist, auch was über Tunsel hören, so wie sieht's aus auf dem Acker, anbautechnisch, was läuft. Wir sind jetzt einige Jahre, wo wir jetzt auch eine Erfahrung haben, wo du einen Überblick darüber geben kannst, gucken, wo wir jetzt stehen, spannend. Und später wird noch jemand kommen, die was zum Agrikulturfestival erzählt, so ein bisschen ein Ausblick, was passiert dann so im Juni und so. Um da schon mal ein bisschen einen Teaser reinzuhauen. Aber lass uns doch einfach anfangen mit Bologna. Kannst du kurz mal so einen Rahmen geben, wie seid ihr nach Bologna gekommen? Was war der Anlass?
Der Anlass, nach Bologna zu fahren für mich, Luciano und den Jan, war, dass wir eingeladen worden sind von einer Initiative, die so ein bisschen die erste CSA-Initiative in Norditalien ist, die in unserem Sinne CSA macht, ein ziemlich weitreichendes, ein sehr politisches Projekt, allerdings ein gemischtes Projekt. Das ist kein reines CSA, die wollen Leute involvieren auch schon Leute. Ganz junges Projekt, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Die haben uns eingeladen auf eine Konferenz, die am Samstag stattgefunden hat, sind mit dem Zug hingefahren. Und das war ein sehr, sehr breiter Rahmen. Wir haben referiert unter anderem über Saatgutsorten, auch Energie-Challenges, unser Modell der solidarischen Landwirtschaft. Das waren ziemliche Querbeet-Veranstaltungen, waren diverse Experten geladen, vor allem aus dem italienischen Raum, hatten noch eine ganz, ganz tolle Dolmetscherin. Und ja, das war so ein relativ großes Podium. Ich glaube nicht, das war jetzt nicht, hat nicht deren Erwartungen so richtig wahrscheinlich getroffen, weil die hatten ein riesiges Kino gemietet und oder wurde dort genutzt und das war jetzt nicht irgendwie randvoll. Es war nicht die hunderte Menschen strömen auf diese Konferenzveranstaltung, aber doch sehr, sehr spannend, haben dort sehr, sehr viel spannende Leute kennengelernt, auch internationale Landwirtinnen, auch aus dem Nahen Osten, aus Italien, Leute, die eben diverse Themen quasi da reingetragen haben in diesen Agrarkontext. Das war eben der Samstag. Wir wurden dort untergebracht bei Freunden, die Teil dieser Arbeia, also das heißt, ne, die Erbse dieser kleinen Kooperative Mitgründerinnen sind und die haben uns eben untergebracht für die 3 Nächte und eben der Schwerpunkt am Samstag war diese Konferenz. Da haben wir ordentlich gefeiert, auch mit den Genossen, Freundinnen vor Ort und sind am folgenden Tag nochmal rausgefahren dann auf den Hof, haben dort auch mit den Landwirtinnen viel geredet, die haben uns das alles nochmal vorgestellt. Ganz zuerst waren wir schon kurz dort gewesen mit der Cecilia, wir wollten eigentlich unbedingt das Land sehen, als wir quasi angekommen sind in Bologna, sind da sehr, sehr rasch raus. Aber am Sonntag hatten wir dann mehr Zeit, uns noch eben auseinanderzusetzen, auch mit den Einzelheiten der Kooperative. Das war natürlich sehr eng, sehr kompakt, viele Infos, so einen richtigen Überblick, das müssen wir noch ein bisschen für uns auseinanderpflücken. Es waren sehr viele Eindrücke auf jeden Fall. aber jedenfalls eine sehr motivierte Initiative. Wir haben dann eben am Nachmittag noch erstmalig die Strategia del Cetrioli Storto.
Das ist der italienische Titel für die Strategie der Grünen.
Genau, der Film wurde ja untertitelt jetzt, auch Französisch, Italienisch, Englisch. Und das war im Prinzip dann in einer besetzten Kaserne, ehemaligen Kaserne in Bologna, Laba, wurde der gezeigt erstmalig. War auch eine gut besuchte Veranstaltung eigentlich. Sehr, sehr nette Leute weiterhin. Und ja, sonst haben wir uns da auch natürlich gut gehen lassen.
Also es war jetzt inhaltlich oder zeitlich schon Samstag war Konferenz, da habt ihr wirklich Vorträge gehalten oder mitdiskutiert und hattet da eine Übersetzerin direkt daneben, die euch erzählt hat, was die anderen sagen und seid dann noch angegangen.
Wir hatten im Prinzip eine richtig professionelle Dolmetscherin, die so eine kleine Radiostation hatte, ne, und wir konnten sozusagen mit Headset dann direkt, also wirklich, das war sehr, sehr professionell eigentlich, also das hat uns sehr erstaunt, das ist jetzt nicht die Regel, klar, wenn man ein bisschen rumkommt, man kommt in diese mehrsprachigen Situationen, aber sozusagen ein Live-Dolmetschen ist natürlich...
Auf Deutsch.
Erste Sahne. Wir haben auf Englisch referiert. Mhm. Also wäre natürlich nochmal einfacher gewesen, gerade für viel fachliche Sachen. Und ja, vom Podium her, also eigentlich, das war nicht so wahnsinnig interaktiv. Es waren im Prinzip Expertinnen geladen, 4, 5, 6 Leute, je nachdem, die dann Inputs gebracht haben zu einem mehr oder weniger klar umrissenen Thema.
Okay.
Und dann auch schon danach teilweise diskutiert haben, aber es war schon eine relativ frontale Angelegenheit, aber es war im Prinzip einer der Anlässe, dort runterzufahren, unter anderem, und eben vielleicht auch ein Forum, wo man jetzt dann, da ist man dann jetzt nicht nur in dem Szene-Ding, sondern kommt auch wirklich in die Öffentlichkeit. Ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Standing. Diverse Initiativen existieren in Bologna. Genuino Clandestino ist, glaube ich, italienweit auch irgendwie organisiert. Haben Leute von dort einst hier referiert, in Freiburg auch, vielleicht, was an so eine Initiative wäre. Und es gibt halt auch schon weitere Kooperativen, nur CSA und auch inspiriert ein bisschen durch unsere Arbeit hier. Da ist irgendwie die Erbse auf jeden Fall mal so der erste kleine Keimling dann in ganz Bologna.
Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Genuino Clandestino ist ja eigentlich so eine Art Netzwerk oder so ein Label im Endeffekt, wo sie gesagt haben, wir verkaufen unsere Waren, die zu Hause produziert sind, unter diesem Label Genuino Clandestino, also mit dem Wissen, dass das eigentlich sozusagen nicht EU-Normen entspricht, und eigentlich dürfen wir das nicht verkaufen, deswegen dieses genuin, also von zu Hause ursprünglich sozusagen, und clandestino, also heimlich oder
ähnlich.
Also illegal. aber das ist eigentlich sehr cool. Da gab es einen Film dazu, hier haben wir gezeigt. Ist gar nicht weiter übersetzt.
Puh,
ich kann kein Italienisch, der Film war cool. Also irgendwie schon, irgendwie Englisch müssen wir gehabt haben oder so. Ja.
Genau.
Und was sonst noch in Italien sehr populär ist, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, sind diese, Gasnetzwerke, Gruppo di Acquisto Sociale. Und das sind, glaube ich, eher so, also ich habe die immer eher als Foodcorps verstanden, die aber schon, die den Fokus stärker drauf haben wie Foodcorps, die ich bei uns kenne, die den vielleicht früher mal hatten, aber das eher verloren haben. Also dass die wirklich mit Produzenten zusammenarbeiten und auch über jetzt Landwirte direkt hinausgehen. Also in Mailand war ich bei einer Gruppe, die haben zum Beispiel mit Fischern zusammengearbeitet und haben von Fischern den Fang sozusagen dann direkt bezogen. Aber inwiefern da dann Verantwortungsübernahme gibt, weiß ich nicht. Aber so bei diesen Treffen, international europäische CSA-Treffen, da tauchen die immer wieder auf, diese Gastleute.
Also das Feedback, was wir jetzt in Bologna so bekommen haben, was die partizipatorischen Ansätze betrifft, das fanden die schon ziemlich erstaunlich. Es war jetzt nicht so, also die wollten es jetzt nicht in allen Bereichen so weitgehend machen, haben auch, wie gesagt, ein sehr gemischtes Modell, haben zum Beispiel Newsletter monatlich, und ne, wenn wir jetzt sozusagen diesen ganz, ganz engen, zeitnahen Aufwand betreiben und ständig versuchen, mit den Leuten auch zu kommunizieren und offene Treffen zu haben, dann ist das natürlich eben ein Aspekt zum Beispiel, wo ich denke, da muss man sich dann auch überlegen, wenn man eine CSA-Initiative ist, in welche Richtung soll das gehen, so, und das war auf jeden Fall sehr inspirierend, da sich auszutauschen drüber. Aber klar, man kann natürlich nicht sagen, in Italien gibt es mit Sicherheit viele, viele sehr wertvolle kooperative Netzwerke, auch viele ökologische Projekte und eben Kooperativen. Keine Frage, so. Nur denke ich, da entsteht jetzt gerade halt ein bisschen eine Vernetzung. Die bekommen auch ein bisschen mit, was gerade so nördlich der Alpen für Netzwerke entstehen, ne? Was hier für viele CSA-Projekte mit auch sehr politischem Anspruch aus dem Boden sprießen. Und das ist auf jeden Fall einfach sehr spannend. Das heißt natürlich nicht, dass man da was sehr Ähnliches oder Gleiches entwickeln sollte oder muss. Aber dass da ein Austausch besteht, ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Und ja, für uns war es auch wahnsinnig inspirierend. Da in Bologna, im Prinzip ist es Es ist schon anders, ne? Es war auf jeden Fall, wir sind einmal durch den Tunnel, dann hast du halt T-Shirt-Wetter gehabt und es war wirklich sehr, sehr krass. Ein bisschen abgefahren war auch Straßenfest eigentlich, die 3 Tage, wo wir da waren, rund um die Uhr auf allen Straßen mit vielen Dezibel. Und wir hatten irgendwie ein paar Wochen vorher die Auseinandersetzung hier im Grün, weil einmal im Jahr 500 Leute auf der Kreuzung Bratwurst festmachen wollen.
Und mir gleich eine Hundertschaft so anrückt, um das Fest war, irgendwie 100 Meter zu verlassen.
Das war ein bisschen schräg, da kamen wir halt gerade her. So. Ja. Das war ein bisschen ein komisches Gefühl. Auf jeden Fall, ja, sehr angenehme Stimmung, war ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ja, und auch natürlich ein Riesenglück für uns, so, dass das unterstützt wurde von denen, die haben das größtenteils finanziert und auch so, dass wir die Chance haben, auch, und vielleicht ist das die Chance auch noch zum weiteren Teil, jetzt zum aktuellen zu kommen, dass wir sozusagen die Chance hatten, um die Jahreszeit, obwohl jetzt die Tunnelbestellungen gerade am Laufen sind, wir so viel zu tun haben in Tunsel, trotzdem das möglich ist, dass ich da ein langes Wochenende rausfahren kann und auch Netzwerkarbeit machen kann, finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Sache.
Ja, also ich war auch sehr froh, genau. Also ich habe ja mit den Leuten schon eine Weile Kontakt gehabt, also es war ja dieses erste European CSA Meeting in Milan damals, 2012, Oktober, November war das, und da haben die mich schon ausgequetscht sozusagen, da wollten die schon irgendwie alles wissen, was wir machen, wie und wann und so, und das war da schon ein totales Thema. Dann waren die nochmal hier bei einem Grundwig-Projekt irgendwie, wo sie in Freiburg Projekte besucht haben, so mit den Agronauten irgendwie war das was, und da war die Cecilia hat auch wieder dabei und dann haben wir da wieder gequatscht und jetzt seid ihr runtergefahren. Das ist natürlich sehr cool, dass sich auch mehrere Gesichter da immer mal einbringen und dann, das ist auch eines der spannenden Sachen an dem Film. Vielleicht nochmal, würde mich nochmal interessieren, das konkrete Feedback von denen. Ihr habt ja sicherlich den Film vorgestellt, wie ist der entstanden, den Film gezeigt und dann gab es ja sicherlich direkt Feedback. Also ist da was rausgestochen, wo du dich dran erinnerst? Du sagst so.
Ich glaube, diesmal war es erstaunlicherweise so, dass der meiste so verbale Austausch und einfach das Treffen der Leute so wirklich am fruchtbarsten war. Also der Film ist ein super Medium. Es war allerdings schon auch die bisschen die Pre-Release-Version. Wir hatten jetzt nicht die perfekten Untertitel in 2 Blockzeilen, sondern die erste war ganz lang und die zweite ganz kurz, nicht so einfach zum Lesen. Es war an einem Sonntagnachmittag in einer partylastigen Studentenstadt. Da waren schon 30 Leute oder so auf dem Film. Aber es hat sich jetzt halt nicht so das große, oder wie wir es auch schon anderswo erlebt haben, ein richtig großes Filmgespräch ergeben jetzt im Plenum, sondern mehr Kleingruppen, Leute, die im Einzelnen interessiert waren, auch an Leute, die in der Nähe auch eine kleine Farm machen, was mit einem sehr großen Bildungsschwerpunkt. Da gab es einen sehr fruchtbaren Austausch, denke ich. Zusammenpassend, ich denke, die solidarische Ökonomie ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Moment. Das haben viele Leute auf jeden Fall angesprochen, dass man wirklich so viel Vertrauen versucht, füreinander aufzubringen, dass es auch, dass dieses Geld irgendwann so ein bisschen wirklich nur noch Zahlen sind, so, ne? Weil es darauf ankommt, dass wir Leute involvieren aus allen sozialen Spektren sozusagen und gleichzeitig eben brauchst dafür viel Solidarität. Das fanden die Leute cool. Vom Anbau her war der Austausch auf jeden Fall eben da. Da haben wir ja eine sehr große Vielfalt, eine sehr weite Fruchtfolge. Das läuft jetzt auch an im 4. Jahr auf jeden Fall. Das wird greifbarer und sichtbarer, was da für wertvolle Planung drin steckt auch. Ich denke, ja, viele Aspekte, die Leute beeindrucken. Die Verteilung natürlich mit Fahrrad. Wobei eben, das ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel in Kassel, kann man einfach unsere Fahrradverteilung nicht so gut vorstellen. Ne? Da kannst du halt nur sehr bedingt einfach das nutzen. Vielleicht dann in Zukunft mit Cala Cargo motorisiert oder so. Aber da ist irgendwie ja nicht übertragbar. Bologna ist eigentlich eine ziemliche Fahrradstadt. Das war ziemlich cool. Fahrradwege gibt's mal hier und da, aber vor allem wird's einfach viel genutzt. Und die Stadt ist nicht so mega bergig. So, es gibt schon irgendwo Niveau, aber da gibt es Leute auf dem Rad unterwegs. Ganz undenkbar ist das nicht, sowas zu übertragen da zum Beispiel. Das fanden die natürlich ziemlich, fanden einige auf jeden Fall sehr sexy, dass das hier tatsächlich klappt schon seit 3 Jahren. Muss man sich überlegen, hier gab es 150 Touren mit 1 bis 2 Tonnen Gemüse durch die ganze Stadt. Das ist natürlich vielleicht auch mal die Gelegenheit, hier on air Pfafski auf die Schulter zu klopfen und den vielen anderen Leuten zu danken, die auch diesen Aspekt, die Verteilung bei uns möglich machen. Finden Leute in Bologna auch sehr geil, auf jeden Fall.
Ja, cool. Dann können sie alle mal vorbeikommen. Wenn jeder, der es cool findet, mal mitkommt und strampelt, dann haben wir für Arbeitseinsätze wieder kein Problem für das nächste Jahr. Dann haben wir genug Leute, die fahren. Ja, nochmal, vielleicht, du hattest zweimal kurz erwähnt, die machen nicht ganz, also nochmal zu dem Projekt Avecha, das sind 200 Leute, 50 in CSA und 150 Kisten oder sowas?
So habe ich es verstanden. Also 50 CSA auf jeden Fall, das ist so das eine Scheme. Da geht es auch darum, dass die Leute sich beteiligen. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu durchschauen. Sie haben im Prinzip schon so eine Art Abokistenhof. Es ist eine sehr alternative Angelegenheit. Es gibt Leute, die werden stärker involviert. Aber man muss sich das so vorstellen. Die haben vor einem Jahr angefangen, als sie Land fanden, hatten keinen zweijährigen planerischen Vorlaufprozess. Mit Sicherheit Interesse und Austausch und so, aber nicht konkret. Wir bauen jetzt eine Kooperative. Die haben sehr schnell gestartet und haben natürlich auch viele kleinere und größere Fehler gemacht. So, die haben jetzt 2,5 Hektar pachten die.
Von der Stadt?
Genau. Und ich weiß es nicht mal, ich glaube, habe jetzt nicht genau was den finanziellen Rahmen oder was die jetzt da abdrücken müssen, wirklich im Kopf. Auf jeden Fall gibt es da auch das Potenzial, dass das noch wächst. Also es gibt noch weitere 30 Hektar, meine ich, quasi arrondiert, wo die Stadt Bologna eventuell eben in Zusammenarbeit da das irgendwie ermöglichen würde. Wäre natürlich total cool so als Perspektive. Eben, aber sie haben im ersten Jahr gestartet, haben 4 Folienhäuser aufgebaut und in einem dann so ein bisschen aller, was wollen wir trinken oder was wollen wir denn haben? Ja, Erdbeeren. Ne? Dann haben die den ganzen Tunnel mit Erdbeeren vollgepflanzt. Weiß nicht, wie viele tausend Pflanzen. Und jetzt haben sie natürlich im zweiten Jahr geile 120 Arbeitsstunden jede Woche am Erdbeeren ernten. Und das ist natürlich... Das ist ein planerischer Fehler, ist natürlich auch ganz lustig, schwimmen in den Erdbeeren, alle Leute machen Marmelade. Es gibt da richtig viel auf dem Acker zu tun, man kann da auch eine nette Zeit verleben, ist aber natürlich jetzt so ernährungsautonomistisch betrachtet irgendwie.
Da wird man nicht so satt von diesen ganzen Erdbeeren.
Genau, aber ja, sonst eben, das war schon alles sehr ordentlich auf jeden Fall. Die haben 4 Landwirte jetzt, die da involviert sind, so wie ich es verstanden habe, in Teilzeit.
Okay, also keine
50%
jeweils, also so
aber
zwei
die machen halt Stellen. Sowohl das CSA, 50 Leute plus diese Abo- und Vermarktungsebene. Und ganz fitte Leute, alle so ein bisschen älter wie wir, irgendwie so eher über als unter 40. Von dem Schnitt von der Crew hatte ich auch den Eindruck, auf jeden Fall weniger junge Leute, aber auch sehr vielfältig, also politisch engagierte Leute in Klima-, Energiepolitik, journalistisch fitte Leute, Leute, die Landwirtschaft machen, Gärtner, also auch ein sehr heterogener Haufen. Und da liegt bestimmt auch ein bisschen was an Kraft drin.
Cool. Ja, dann machen wir mal, würde ich sagen, eine kurze Musikbreak und kommen dann zu Tunsel. Du hast ja schon ein paar Mal so mit angesprochen. Da können wir dann auch und hast also viel zu erzählen. Ja, gestern hat ja David Robex in Freiburg wieder gespielt und hat mal wieder ein Lied gespielt, der sich super für unser Logbuch eignet. Luciano hat dann auch gleich gesagt, das musst du spielen. Passt natürlich super. Landlord. Who gives you the right to be a landlord?
Came from Holland to America, became landlords where none had been before. Soon one man owned 500,000 acres on both sides of the Hudson River shore. He invited families to move in and give him 30% of everything they grew every year. This is how they'd pay the rent. His name was Rensselaer. He became one of the richest men on earth. In today's terms, $90 billion is how much he'd be worth. All this for doing nothing but saying all of this was his. I have the power of the state behind me, and I'm in the landlord biz. After 200 years of this and one revolution won, another Rensselaer had another son. And this Rensselaer was greedier than his ancestors dead and past. It was the 1840s and things were changing fast. It was the straw that broke the back. The bottle was uncorked.
They started organizing meetings, the tenant farmers of New York. They found the strength of numbers. They found the power of suggestion. They found each other asking the same question. Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man while the rest of us pay you so we can work this soil? They vowed they would stop the rent collection. They vowed they'd bring this madness to an end. And when one blew the tin horn of distress, he soon found he had 1,000 friends. With calico skirts, masks upon their faces, on horseback, armed with knives and guns. They chanted and they yelled and they kept their farms and they kept the sheriffs on the run. They asked, who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man while the rest of us pay you so we can work this soil? Governors, militias tried to stop them, but nothing could be done to break their will. And by 1848, the landlords buckled, sold their holdings to the farmers in the hills. Yes, they overthrew this feudal system, but it's replaced now by speculators and banks. And you can still hear the homeless families asking of all the landed gentry in our ranks. Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man while the rest of us pay you so we can work this soil? Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil? Who gave you the right to be a rich man while the rest of us pay you so we can work this soil? Who gave you the right?
Who gave you the right to be a landlord? Landlord David Rovix, der Singer-Songwriter, gestern in Freiburg zu Gast gewesen. Und immer mal wieder wird hier immer wieder gespielt. Lukas hat schon gesagt, du musst mal eine neue Musik besorgen. Stimmt schon. Wenn ihr coole Creative Commons Musik habt, weil wir stellen den Podcast ja immer online für alle Hörerinnen und Hörer, die das gerade auf RDL auf 102,3 MHz hören. Ihr könnt das auch nachhören. Und nachhören könnt ihr das natürlich nur, wenn wir keine Copyright-behaftete Musik habt. Also wenn ihr Leute kennt, die coole Musik machen, die nicht von der GEMA verwaltet wird, dann würden wir uns freuen über Tipps. Vielleicht hat es sogar was mit Landwirtschaft oder Garten zu tun, dann passt es natürlich noch besser rein. Aber wenn es einfach nur richtig geil klingt, sind wir auch froh drüber. Genau, wollen wir jetzt mal den Bogen spannen, hatten wir vorhin schon gesagt, zu der aktuellen Situation in Tunsel. Wir sind jetzt in der 4. Saison von der Gartenkoop. Die rollt, glaube ich, auch ganz gut an. Also ich als Laie, sag mal, irgendwie das Frühjahr war ganz gut. Wir sind auf jeden Fall früher dran als die letzten Jahre. Wie ist so dein Eindruck von einer etwas professionelleren Ansicht? Ist das wieder ein Quatsch, was ich hier erzähle?
Ja, wir haben auf jeden Fall schon ein durchwachsenes Frühjahr. Es war auf jeden Fall landwirtschaftlich betrachtet toll, viel Sonnenstunden zu haben, recht früh. Wir kamen auf jeden Fall da auch gerade mit den Gewächshäusern und so ziemlich früh rein. Jetzt ist ja im Prinzip letztlich das Tal, also jetzt haben wir 8 Kulturen, 10 Kulturen, die wir ernten die Woche. Und nicht die Riesenmengen, da kommt jetzt so der Übergang, ne? Da ist einiges auf jeden Fall unterwegs. Und jetzt ist es natürlich mit dem Wetter schon tricky. Wir haben Niederschläge gehabt, dann auf einmal sehr viele. Der Boden verschlemmt dann sehr gerne, dann ist es mit den Aussaaten schwierig, dann müssen wir selber hinterher bewässern. Es gibt natürlich, das Unkraut wächst wie sauber dem Wetter. Klar, feucht, warm ist prima jetzt gerade, also die letzten 3-4 Tage nonstop. Für die Kultur natürlich auch gut, aber...
Für Pilze auch, oder? 15 Grad, nass?
Ja, also feucht-warm ist natürlich dann immer so die Schnittstelle, wo das natürlich auch eine Rolle spielen kann. Gerade in Gewächshäusern, Häusern, frühe Bestellungen. Das wäre vielleicht ein Update so. Wir haben es jetzt im Prinzip, sind die Häuser quasi bestellt. Jetzt gerade dürften die Gurken gepflanzt werden, wenn mich nicht alles täuscht. Dann wären unsere diesjährigen 3 Gewächshäuser voll. Das Große wird ja saniert, da haben wir im Prinzip die Plane runtergenommen, der Boden soll Ruhe bekommen und wiederbelebt werden. Der wurde ja viele, viele Jahre ziemlich intensiv genutzt, auch für uns schon. Ja, das ist natürlich dann so ein bisschen die erste große Arbeitsspitze. Man muss schon sagen, wir hatten jetzt auch im Frühjahr trotzdem, einmal hatten wir neue Leute, was natürlich total toll ist, motivierte Leute reinzubekommen. Andererseits natürlich auch eine Herausforderung, Leute sich ja, auszuhandeln und zu schauen, wer welche Bereiche übernehmen will etc. Und Krankheiten hatten wir auch. Also von dem her war es jetzt dann auch schon auf jeden Fall viel Arbeit die letzten Monate. Aber es ist so ein bisschen die erste Spitze. Eben auf die Folienhausbestellung kam halt noch technisch vorweg, komplett die Oberberegnung dort reinzubauen. Das war eine Mörderbaustelle. Auf jeden Fall auch nochmal 2 Wochen, wo ein Teil des Teams auf jeden Fall da total eingespannt war. Natürlich eine klasse Investition, auch total sinnvoll, dass wir da letztlich dann lange Hand wieder Zeit sparen, nicht da blöd mit dem Gießschlauch rumrennen müssen. Das jetzt, wo du Professionalismus ansprichst, oder das ist mit Sicherheit eine bessere, gleichmäßigere, ökonomischere Variante.
Also nochmal für die Leute, die das jetzt noch nicht gesehen haben, im Prinzip in den 3 Folienhäusern, die jetzt gerade bestellt sind, ist eine Oberberegnung eingebaut worden, die irgendwann potenziell sogar mal per Computer gesteuert werden kann, aber man kann einfach sagen, wir brauchen so und so viel Liter auf diese ganze Dinge, ist gleichmäßig verteilt und das erleichtert im Endeffekt dann den Arbeitsaufwand im Sommer. Ne? Also war jetzt viel Investitionen, Geld und Zeit, aber
im Sommer und auch in einem Winter wie diesem zum Beispiel, ne, das war zum Beispiel, also wir hatten es jetzt die Jahre zuvor nicht so heftig, da war der Wachstum auch in den Folienhäusern und so teilweise ziemlich viel langsamer. Wir haben eigentlich nicht ansatzweise so viel Arbeit reingesteckt wie jetzt in diesem Winter, weil klar, wenn Januar, Februar, März irgendwie auf einmal unverhofft so viele Sonnenstunden da sind, dann ist da natürlich gleich viel mehr zu tun und eben auch gerade bei Bewässerung, da hatten wir jetzt halt dann technisch keine Lösung. Ist natürlich auch eine schöne Tätigkeit. Ich habe es sehr genossen, da meditativ zu gießen, stundenlang.
Ich liebe das.
Ist aber auch dann vom Resultat letztlich mit dieser technischen Lösung einfach viel, viel besser und ja, langfristig auch gesteuert. Mal schauen. Genau.
Was schon ein bisschen angesprochen, jetzt ist so die, naja, Übergangsphase, saure Gurkenzeit. Es hat aber dieses Jahr eigentlich total cool geklappt mit der Lagergeschichte, hatte ich so das Gefühl. Also das Lager wirklich bombenvoll im Herbst und haben wir jetzt die letzten Kartoffeln rausgegeben?
Nee, dann die Woche noch.
Die Woche noch. Also übermorgen gibt es sozusagen die letzten Kartoffeln aus dem letzten Jahr und die neuen stehen schon in der Pipeline, also noch nicht, sind noch nicht im Lager.
Die sind noch ziemlich klein. Also
ziemlich
so,
klein. Okay.
So groß wie meine kleine Fingerkuppe. So.
Aber,
okay. Aber also das dauert dann schon noch 3 Wochen, würde ich sagen. Da hat man schon ein kleines Loch. Aber doch prinzipiell können wir also erstens zufrieden sein mit den Ernten letztes Jahr. Es war auch kein leichtes Jahr. Letztes Jahr war es Gegenteil. Es war sehr verschifft, besonders im Frühjahr. Es ging sehr spät los in vielen, vielen Sachen. Ihr habt es ja miterlebt. Und ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall eine Situation, wo ich denke, wir zufrieden sein können mit. Wenn man Kartoffeln und letzten Wurzeln und so weiter, wenn wir die bis in den Mai reinbekommen, ohne den großartigen technischen und energetischen Aufwand in dem Fall vor allem. Wir haben ja so, keine Ahnung, was waren das, 15 Tonnen Kartoffeln haben wir verteilt, wahrscheinlich über die 30 Wochen dann jetzt, ne, von Herbst bis jetzt. Hab keine Zahlen im Kopf, aber ich denke, das war schon ganz zufriedenstellend. Das ist natürlich eine sehr gute Ergänzung, wenn wir es auch schaffen, besonders mit Folienhäusern und mit Winterkulturen gleichzeitig natürlich Frischgemüse zu produzieren, auch in der harten Saison. Kriegen wir ja auch einigermaßen hin. Ist aber natürlich viel, viel besser, wenn man noch Möhren, Kartoffeln und eben auch Pastinaken dazu hat. Die sind jetzt dann tatsächlich vorbei, das, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Angst, nächsten Pastinaken gibt es nicht vor November. Ich würde sagen, wir haben da auf jeden Fall mal gute Erfahrungen jetzt gemacht. Das muss nicht sein, dass es jedes Jahr so läuft. Das liegt natürlich auch drauf oder hängt daran, dass das Gemüse, was wir in den Keller bringen, gesund ist. Wenn wir Pech haben, kann auch die Kartoffelernte schon viel früher viel größere Ausfälle haben und eben da, das scheint auf jeden Fall sich zu bewähren, wie wir es machen derzeit.
Es zeigt aber auch, dass es auf jeden Fall möglich ist und keine irgendwie Spinnerei, da wir schmeißen das Zeug im Keller und hoffen das Beste, sondern es passt auch tatsächlich, es kommt wirklich auch was bei rum dann im Ende. Ja. Ja, du hast schon angesprochen mit den Arbeitsveränderungen im Team auch. Wir haben das ja auch über die, also es ist wie gesagt schon die 4. Saison, vielleicht kannst du sagen, wie sich diese Einschätzung vielleicht über die Jahre verändert hat von was kriegen wir als Team hin und wie können wir die Mitglieder einbinden? Hat sich zum Beispiel was geändert in der Form, wie die Arbeitseinsätze abgehalten werden? Also dass man gemerkt hat, so und so sollte das klappen, weil das ist ja interessant auch für andere Projekte von Soda, wie die vielleicht von diesen Erfahrungen lernen können.
Auch in Bologna war das Thema natürlich Struktur. Was für Struktur geben wir uns? Wo sind wir ein bisschen stringent oder schauen das, was auch irgendwo einen effizienten Rahmen hat? Ne? Das ist schwierig. Man will viele Leute koordinieren im Zweifel. Jetzt am Wochenende zum Beispiel hatten wir einen großen JET-Einsatz. Das funktioniert primär mit Struktur. Da muss man schon, denke ich, einen klaren Rahmen setzen. Auch das muss natürlich jeder CSA-Hof selbst entscheiden, was wollen die Landwirte leisten und wo ist die Schnittmenge natürlich von, das entlastet die Landwirte oder es belastet sie oder es ist eine Bildungsarbeit, die die Leute ja auch vielleicht machen wollen und empfangen wollen und als Teil, als Bereicherung dieser kooperativen Politarbeit quasi sehen. Genau, ich denke, dass wir wahrscheinlich drauf bauen, jetzt im sowohl als auch zu können. Wir brauchen ein Team, was fit ist, was es im Zweifelsfall größtenteils reißen kann. Im Sommer nach wie vor, wir sind darauf angewiesen, dass Leute kommen, keine Frage. Und auch für die nächsten Wochen, auch wenn das jetzt nicht so viel ist, es ist aufwendige Arbeit, es muss viel aufbereitet werden, noch gewaschen werden, wenn es schlammig ist draußen. Wir fahren ja diesen Weg, wir wollen die Leute stark involvieren, auf jeden Fall, ne, Woche für Woche, mehrmals, wenn es geht, in der Verteilung und so weiter und so weiter. Genau, muss aber nicht jeder so machen. Und jetzt gerade, ich denke, du meinst neue Leute im Team. Das ist auf jeden Fall total genial. Wir haben jetzt sehr motivierte neue Leute, die auch selber viel Verantwortung übernehmen und jetzt auch selber Mitgliedereinsätze machen, organisieren, mit einleiten. Und das, finde ich, läuft auch sehr zufriedenstellend eigentlich.
Und wir haben ja auch immer wieder Anfragen von, wir wollen irgendwie mitarbeiten und können wir nicht. Und das ist ja vielleicht prinzipiell am besten, wenn jemand kommen will, der jetzt nicht Mitglied ist, dann am besten mit einem Mitglied, der schon kennt und dem man sozusagen sich anhängen kann. Aber es gibt ja auch im Moment, ich glaube, zwei Leute, die so ein bisschen jetzt nicht direkt voll im Team sind, aber so eher auf praktikumsmäßig unterwegs sind. Also kannst du es gibt ja diese Kooperation mit Heloise in Frankreich, die da ab und zu auch dabei ist, dass dann Austausch auch über die Grenzen hinweg stattfindet. Kannst du da vielleicht was dazu sagen, wie das funktioniert?
Also einmal haben wir jemanden, der freie Ausbildung macht sozusagen, der betätigt sich im Prinzip so ausgeweitetes Praktikum, würde ich es mal nennen, aber er lernt sehr, sehr, sehr viel auf dem Hof. Und Eloise macht im Prinzip eine Ausbildung in Frankreich und kann sozusagen Praxis bei uns sammeln. Und das wird hier auch anerkannt in ihrem Studium. Das ist so ein Agronomie-einjähriges Agrarstudium, relativ kompaktes Ding irgendwie, höllisch voll, wie in Frankreich üblich, so eine 50-Stunden-Wochen-Aktion. Und da hat sie dann halt so und so viele Wochen Praxis auch im Biogemüsebau zu sammeln. Das muss man erst organisieren, dass es auch dann in Deutschland möglich ist, ist aber möglich. Und natürlich ist das auch ein spannender Austausch, klar.
Und vielleicht nochmal kurz zu Heloise. Wir hatten die auch schon mal im Interview bei Radio Dreieckland, kann ich später auch verlinken. Da haben wir uns über migrantische Arbeitskräfte in Norddeutschland vor allem unterhalten. Da hat sie zu geforscht mit der ALSO, also einer Beschäftigungsinitiative in Oldenburg, und ist über eine Kooperation von der Konföderation Paysan da gewesen. Jemand von dieser Initiative wird vermutlich auch beim Agrikulturfestival da sein und was zu migrantischer Arbeit in der Schlachtindustrie und beim Erdbeerernten und so erzählen und so ein bisschen auch auf den Aspekt eingehen. Warum ist es denn dieser Zwang zu Billigarbeit und Billigarbeit von außen? Woher kommt das eigentlich? Ja, vielleicht wollen wir mal einen kurzen Ausblick wagen. Also es ist ja immer mal wieder ein heiß diskutiertes Thema gewesen in der Gartenkoop und jetzt ist es dann wirklich auch bald so weit, hoffe ich, mit den Vierbeinern, die etwas größer sind auf dem Hof. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also ich hatte neulich mal so eine Meldung irgendwie im Vorbeischnellen gehört, da gibt's irgendwie interessante Tiere für uns. Gibt's da was Konkreteres schon? Wie sieht's aus?
Ist nicht gerade meine Baustelle, ich habe den ganz aktuellen Stand nicht. Das ist so, dass in den nächsten Wochen, im Laufe der nächsten Wochen irgendwann Viecher auf den Hof kommen, die dann auch dort bleiben sollen. Derzeit geht es um eine Dexter-Vorderwälder-Kreuzung, also ein irisches, sehr, sehr kleines, leichtes Rind. Also ich glaube, wir reden von 300 50 Kilo bei einem ausgewachsenen Bullen oder so. Also wirklich, das geht einem bis zur Hüfte so. Mhm. Eher so ein Kuscheltier. Zumindest stelle ich mir so vor. Und Vorderwälder, eine der zwei Schwarzwälder regionalen Rinderrassen. Ich glaube, eher Milch betont. Wobei wir natürlich ja unsere Mutterkuhhaltung machen wollen und das jetzt nicht unser Thema ist, weil die Milch kriegt ja sowieso das Kalb. Mhm. Vielleicht mal eine Tasse, aber naja. Jedenfalls, genau, das bahnt sich an. Ich habe aber nicht den ganz, ganz, ganz aktuellen Stand. Es wird ja auch so noch mit Seefelden kooperiert, auch mit wegen Mist natürlich. Wir haben ja jetzt gerade die ganzen Bestellungen am Laufen gehabt in Folienhäusern und das läuft jetzt auch weiter noch, diese Zusammenarbeit. Genau, da trifft man dann halt mal Winnie und Whisky, die ja letzten Sommer bei uns waren. Das ist eigentlich immer eine schöne Begegnung auf jeden Fall.
Ja, witzig. Bei Whisky war ich auch bei der Geburt dabei. Zufällig war ich da gerade auf dem Luzernhof. Keine Ahnung, was ich da getrieben habe. Ja, eigentlich auch spannend. Die müssen wir eigentlich auch mal einladen. Die haben leider immer nur so wenig Zeit. Die sind ja auch gerade dabei, Genossenschaft zu gründen und kaufen und so. Und wäre sicherlich auch spannend. Vielleicht was für das nächste Logbuch Solavi, das wie immer am dritten Dienstag im Monat hier bei Radio Dreieckland läuft auf der 102,3 MHz. Beziehungsweise ihr könnt es dann nachhören auf www.gartenkoop.org/radio. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt nochmal einen Song. Oder hast du noch etwas? Wollen wir noch einen Song?
Zwei Sätze wollte ich noch loswerden. Einmal zu Bildungsarbeit. Wir hatten jetzt irgendwie Austausch international und Bologna und so weiter. Ich wollte noch erwähnen, dass wir gerade eine französische Schulklasse zu Besuch hatten aus Münster hinter Colmar. Gestern war das. Die haben 15-Jährige, 35 Stück an der Zahl, haben eine Führung bekommen auf dem Hof und eine Heranführung an dieses Thema, was auf jeden Fall noch eine sehr spannende Sache war und nur ausblicksweise auch nochmal als Ermutigung an unsere Mitstreiterinnen und Mitglieder der Kooperative. In den nächsten Wochen wird es ziemlich rund gehen. Irgendwann ist dann wirklich Gurke, Zucchini und so weiter. Viele, also mehrfach ernten die Woche. Da brauchen wir auf jeden Fall viele Leute, die uns da unterstützen. Und was noch als neues Ding dieses Jahr sozusagen ansteht und neues für uns ist, dass wir Auberginen und Melonen im Freiland anbauen wollen. Das wird sehr spannend. Wahrscheinlich geht das morgen los. Hoffentlich schaffen wir es vorm Regen, das reinzubekommen, eine Anlage zu machen mit eigentlich typischeren Gewächshauskulturen im Freiland. Das ist so ein bisschen als, was jetzt gerade kurzfristig auf jeden Fall in Tunsel noch an Arbeit auf mich und uns zukommt.
Okay, also morgen gehen sozusagen die Pflanzungen dieser Kulturen Aubergine, Melone im Freiland los und diese Arbeitseinsätze, die du erwähnt hast, das sind dann diese regelmäßigeren Dinger, dass dann jemand sagt, ich komme montags zum Gurkenernten oder ich schaue mit was nach.
Genau, es gibt ja im Prinzip irgendwo die Beschränkung, wir redeten vorhin über Struktur, es gibt diese Mittwoch und Donnerstags diese regelmäßigen Arbeiten mit der Verteilung hinten dran, da können viele Leute nicht. Es gab jetzt einen Wochenendeinsatz fürs Jäten, das ist so ein bisschen was aus der Reihe tanzt, wo dann viel andere Leute Zeit haben. Grundsätzlich haben wir im Sommer aber sehr viel Arbeiten mit Ernten, eben besonders Kulturen, die schnell wachsen, Gurken, Zucchini, die wirklich dreimal die Woche beerntet werden müssen. Und da könnte man auch flexibel Leute involvieren. Das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht. Da hat dann halt wer gesagt, er könnte Freitagabend die nächsten so und so viele Wochen das machen, so um auch da zu entlasten und auch irgendwo eine Verantwortung zu übernehmen. Das ist auf jeden Fall, bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt auf jeden Fall nochmal der Appell bei dieser Gelegenheit, kommt nach Tunsel, kommt aufs Fahrrad und helft uns, den Sommer zu stemmen.
Genau, und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Appell, wir haben noch ein paar letzte Plätze frei in der Gartenkoop und es wird vermutlich bald einen neuen Verteilpunkt geben, auch in der Innenstadt, also für die Leute, die irgendwie jetzt immer gedacht haben, ah ja, ich würde aber gern, aber ich kann gerade irgendwie nicht, weil es ist ja voll oder da, wo ich wohne, geht's nicht und so, meldet euch nochmal, sagt nochmal Bescheid, weil jetzt geht's dann bald richtig los, wie ihr gehört habt. Ja, bei uns geht's richtig los. Wir wollen jetzt aber nochmal eine musikalische Pause machen und habe gerade schon einen Song angekündigt hier mit David Robicks Kick It While It's Down und It ist in dem Fall der Kapitalismus. Also das ist ja so in der Krise geschrieben worden, so jetzt ist unten, schlagt schon schön drauf und baut Alternativen auf. Darum geht's natürlich auch bei der Gartenkoop. Jetzt nochmal David Robicks.
I'd say the verdict now is clear. Capitalism really sucks. Privatizing everything for years left most of us out of luck. The dreams most of us once had are dead. The jobs around don't pay. Heck, I barely have a roof over my head. And I've heard most of my neighbors say, if this is the glory of the market, tent city USA, then let's take this powder keg and spark it. After all, it's the American way. Let us now look through a different prism. Let us work for the common good. Let us put an end to capitalism. Let us do now as we should. And kick it while it's down. 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 The capitalists are parasites, the bane of society. They don't give a crap for human rights. All they care about is money. The billionaires buy the Congress, then they make up all the rules. So if voting is no way to seek redress, then we must use other tools. And kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Half the country is in drought, burning up and blowing away. It's a climate crisis, there's no doubt, but be that as it may. The market says it's time to drill for oil. The market says cut down all the trees. The market says build pipelines beneath the soil. But in recent years, the market's on its knees. So kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Solar panels, not coal mines. We need food, not bombs. But the market doesn't care about the bread lines or your hungry mom. The market only cares about the market. What's behind the guarded gate? So you can take your limousine and park it, trade it in for a welfare state. And kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down. Kick it while it's down, kick it while it's down, kick it while it's down.
Wir sind wieder zurück bei Logbuch Sulawi hier auf der 102,3 MHz auf Radio Dreieckland bzw. im Internet unter www.rdl.de. Ihr könnt uns auch im Podcast hören unter www.gartenkoop.org/radio. Und wie versprochen haben wir jetzt jemanden hier vom Agrikulturfestival von der Orga-Gruppe. Und für diejenigen unter euch, die das Agrikulturfestival noch nicht kennen, das findet jetzt zum dritten Mal statt, ist das erste Mal 2012, glaube ich, gemacht worden, auf dem Annaplatz in der Viere und war da wirklich sehr schön mit Bühne, Kultur und Essen und Info und Demo und Gemüseparade hieß es, glaube ich, auch mit lustigen Kostümen. Das war eigentlich sehr cool, so dieses Anliegen eigentlich Agrikultur mit dem Urbanen, also das Rurale mit dem Urbanen zu verbinden und dieses Thema der Landwirtschaft ein bisschen in die Stadt auch reinzutragen. Dann hat es ein Jahr später in einem kleineren Format stattgefunden und dieses Jahr holen sie wieder ganz groß aus, habe ich gehört. Kannst du kurz dich vorstellen und sagen, von welcher Gruppe du bist und so einleitend?
Ja, hallo, ich bin Marlene von den Urbanen Gärtnern aus Freiburg und ich bin ein Teil der Orga-Gruppe vom Agrikulturfestival. Wir machen das zusammen auch mit dem Andreas Dilger wieder, mit dem Ökologischen Weingut, mit dem BUND Freiburg und der Gartenkorb und dieses Mal auch mit dem Respekt e.V., der sich eben antirassistische Arbeit, Bildungsarbeit macht. Und dieses Jahr wollen wir richtig groß raus. Wir wollen dieses Jahr das Agrikulturfestival wird am Platz der Alten Synagoge stattfinden, am 27. Juni bis 29. Juni.
Genau, 3 Tage haben wir da und du hast schon angesprochen, Respekt e.V., das Thema ist dieses Jahr, also es gibt 3 Themenschwerpunkte, habe ich verstanden, ne?
Mhm. Also von den inhaltlichen Vorträgen geht es einmal um Bienen und Pestizide. Da wird es ein Podium geben. Dann den Schwerpunkt auch eben Rassismus und Thema Nachhaltigkeit. Da wird zum Beispiel Peter Bierl kommen, der ja auch eben dieses Buch geschrieben hat, das Braune im Grün, aber auch mit dem Thema Saisonarbeit und welche ausbeuterischen Strukturen da sind, wird es auch ein Podium geben mit unterschiedlichen Experten.
Ich glaube, da ist jemand aus der Arbeiterinitiative in Oldenburg da, der was erzählen wird zu migrantischer Arbeit in der Lebensmittelproduktion in Deutschland. Also nicht nur in der Ernte jetzt direkt, wie jetzt ja hier ist ja hauptsächlich Spargel- und Weinerntehelfer, Erdbeeren wahrscheinlich noch ein bisschen, Erdbeeren auch einiges, aber auch in der verarbeitenden Industrie. Also Schlachthöfe zum Beispiel und so. Und das wird sicher sehr spannend. Und der zweite Gesprächspartner wird, glaube ich, sein, jemand aus dem Europäischen Bürgerinnenforum, der was zu migrantischer Arbeit in Südeuropa, in den Mittelmeer Ländern, wahrscheinlich Schwerpunkt auf Spanien, berichten wird. So vielleicht zur thematischen Einordnung für dieses Ding. Aber da haben wir noch eine dritte.
Genau. Dann gibt es eben nochmal ein Podium zum Thema, warum überhaupt regionale Versorgung. Und das wird auch spannend. Da werden Landwirte und Landwirtinnen da sein und Experten. Ja, ich kenne die genaue Zusammenstellung noch nicht, aber da gibt es auf jeden Fall schon feste Anfragen. Und aber nicht nur Vorträge, wir wollen auch Filme zeigen und Musik. Und da sind wir schon ziemlich weit. Wir haben ganz viele tolle Bands, die freitagsabends und samstags oder nachmittags anfangen werden zu spielen. Und am Sonntag ist ja der Vormittag mit einem Brunch geplant. Da wird auch ein bisschen Musik da sein.
Und das Brunch ist schon so geplant, dass jeder was mitbringt, jeder und jede, und dann wahrscheinlich auf dem unter freiem Himmel gemeinsam essen kann. Dann hoffen wir mal, dass es ungefähr solches Wetter ist wie jetzt gerade, dann lässt sich das nämlich sehr gut aushalten auf dem Platz der alten Synagoge. Hast du kulturell da ein paar Bands am Start, die man vielleicht sogar kennt oder die in diesem Programm auftauchen?
Ja, Kolibri, Matou Noir, da gibt es noch eine Gruppe Alphornbläser, die am Start sein werden, Kiss El Funk und Murat Koskun. Ja, und dann noch wollten wir noch eine Kinderband und noch so ein paar Überraschungen gibt es auch.
Und am Samstagabend planen ich und Peter ja eine Party im Peterhofkeller, genau, zu den Örtlichkeiten vielleicht noch. Also eigentlich findet es auf dem Platz der alten Synagoge statt, aber teilweise gibt es Veranstaltungen
im Winterfoyer. Also wir kooperieren auch mit dem Theater, weil gleichzeitig auch ein Workshop stattfinden wird zu urbanen Gärtnern. Da können Leute kommen und uns mobile Beetboxen bauen, wenn sie möchten. Das kann man auch machen. Und Vorträge werden aber auch im Peterhofkeller stattfinden von der Uni Freiburg.
Und da wird auch unsere Party stattfinden.
Genau.
Für die bei dem Frühlingsfest der Gartenkoop waren, wir haben da ja unten schon in unserem oberen Teil des Lagers, das ja noch nicht ganz leer war, schon gefeiert und werden da wieder irgendwie so Latino-Funk-Geschichten auflegen. War sehr spannend, wird sicherlich auch wieder sehr witzig. Du hast vorhin schon erwähnt, du bist ja von der Gruppe Urbanen Gärtnern. Habt ihr da schon konkreteres für euren Workshop geplant oder wollt ihr einfach zimmern?
Wir haben schon unser erstes Wochenende hinter uns. Es war jetzt am 1. Mai-Wochenende. Genau, da kann jeder kommen ab 11, immer Samstag und Sonntag ab 11 Uhr kommen. Da gibt es eine kleine Einführung. Man kann auch später kommen. Und dann kann man einfach ja diese Beetboxen bauen, die jetzt schon vorm Theater stehen. Man kann ja mal vorbeigehen und gucken, ob es einem gefällt. Und dann kann man da Variationen draus machen. Wir haben welche mit Bänken oder mit verschiedenen Ebenen, groß, klein. Genau.
Kannst du was zur Gruppe Urbanes Gärtnern sagen? Ich habe ja so selten Studiogäste, das finde ich jetzt ganz toll, dass mal jemand da ist. Also wie lange gibt es euch schon, wie viel seid ihr, wie trefft ihr euch, was ist euer Anliegen eigentlich?
Ja, also uns gibt es jetzt schon 3 Jahre bald und also über die 3 Jahre formiert sich das immer wieder neu und das hat angefangen, unsere Gruppe, die Leute wollten einfach nur irgendwie gärtnern und haben Flächen gesucht eben in der Stadt und da fing es nur an, um die Baumscheiben zu bepflanzen, bis hin, dass wir dann endlich eine Fläche angeboten bekommen haben vom Theater, also die uns einfach die Möglichkeit gegeben haben, einfach wirklich sichtbar zu werden. Und jetzt haben sich ja überall kleine Gärten sind entstanden. Und ich glaube, die Motivationen sind ganz unterschiedlich wirklich in unserer Gruppe. Mit dem Theater geht es schon natürlich, so einen städtischen Raum zu besetzen und so zu sagen, okay, wem gehört auch die Stadt und wer kann überhaupt daran teilhaben, die Stadt mitzuentwickeln. Und das kommt auch ziemlich gut an. So.
Und dieser Also weitere Motivationen kann ich mir vorstellen, sind wahrscheinlich irgendwie Bildungsgeschichten, dass die Leute irgendwie auch wieder verstehen, wie sich eine Pflanze entwickelt, was sie braucht und so weiter. Aber uns, also wir sind jetzt von der Gartenkoop hier im Podcast, Solidarische Landwirtschaft, und uns ist immer so ein bisschen die Frage, inwiefern gehen da auch, kommen auch Leute an beim organen Gärtner und sagen, wir wollen jetzt hier in der Stadt wirklich Lebensmittel produzieren, um selber essen zu können? Also, oder inwiefern gibt es da Erfahrungen, dass er sagt, naja, im Endeffekt ist es schon möglich. Es gibt ja auch Konzepte von in Basel irgendwie mit irgendwelchen Tanks und Hydroponik auf alten Industrieflächen und so weiter. Aber so unsere, also meine Sichtweise ist eigentlich immer auf diese urbanes Gärtnern. Das ist schön, dass es sowas gibt, dass es irgendwie auch wieder in den Alltag kommt. Aber eine Ernährung ist doch eigentlich völlig utopisch, in der Stadt irgendwie zu substanziell beizutragen, oder?
Ja, also in dem Maße, wie wir es machen, denke ich schon, ja. Und das sagen wir auch. Wir sind jetzt nicht da, um Freiburg in Zukunft versorgen zu können. Aber ich denke, wenn man da vielleicht das noch ein bisschen professioneller angeht, und das sieht man ja auch, dass sich urbanes Gärtnern mehr und mehr professionalisiert, auch negativ, habe ich negative Projekte auch schon eben in Basel gesehen.
Also auch kommerzialisiert?
Ja, kommerzialisiert. Und da wird auch überhaupt nicht gefragt, woher nehmen wir überhaupt das Saatgut oder wie geht es den Fischen, die wir in Aquaponics stecken.
Also wie füttern wir die Fische?
Wie füttern wir die Fische, genau. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es gibt ja, keine Ahnung, vertikale Gärten, wo immer mehr auch versucht wird zu entwickeln. Aber es ist immer dieses Grad, wenn man das wirklich groß aufziehen will, dann müssen Leute natürlich irgendwie Profite machen oder wollen, damit es sich das auch lohnt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das noch auf jeden Fall weiter treiben könnte, aber nicht wie wir das machen, auf einer freiwilligen Ebene zum Hobby nebenher. Da hat es einfach, da spielt der Spaß und die soziale Interaktion einfach eine größere Rolle.
Und wie trefft ihr, also wie arbeitet ihr zusammen? Habt ihr eine Mailingliste und das geht alles übers Internet oder trefft ihr euch wöchentlich oder wie findet man Informationen über euch?
Momentan vor allem über die Transition Town Initiative kann man uns finden und die verschiedenen Gärten, und es gibt eine Orga-Gruppe oder eine Vernetzungsgruppe, und da werden immer mal wieder Treffen veranstaltet. Jetzt über den Winter auch zweimal im Monat. Jetzt kommt gerade so eine heavy Phase, dass wir gerade ein bisschen auf Sparflamme sind, aber man kann uns immer kontaktieren und dazukommen, oder wenn man schon speziell weiß, in welchen Garten man will, dann einfach können wir immer vermitteln über die Homepage, einfach über uns kontaktieren.
Und eine super Gelegenheit ist eben Ende Juni dann zwischen, also am 28. und 29. ab 11 Uhr macht ihr diese mobile Beetboxen mit Rädern?
Nee, die kommen auf Paletten und können dann mit Hebebühnen transportiert werden. Also
Subwegen.
Ja, also die werden dann auf so Rollen gelegt, dann kann man sie rollen. Also erstmal werden sie nur da stehen. Wir hatten echt überlegt, sie wirklich richtig beweglich zu machen, aber wir hatten dann Sorge, dass dann da vielleicht Sachen mit angestellt werden, die vielleicht nicht so hinderlich vielleicht für den Verkehr oder nicht so dienlich für den Verkehr sind.
Ja gut, also, die sind ja alle selber groß, ne? Ihr nennt ja alle Individuen, die da teilnehmen wollen, dürfen ja auch mitbauen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall am 27. bis 29. Juni findet das Agrikulturfestival 2014 statt, und da haben wir jetzt noch viel Zeit, uns auch mit Frau vorzubereiten und zu freuen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Agrikulturfestival zu unterstützen, auch schon im Vorfeld. Man kann Buttons kaufen.
Genau.
Wo und wie genau?
Im Café Pau und vom B&D, die Geschäftsstelle. Und kann man gegen 5 € quasi so symbolisch als Eintritt für die ganzen Bands und was die ganzen organisatorischen Dinge, Aufbau und Toiletten und alles Mögliche, eben das Festival unterstützen. Gegen 5 € bekommt man so einen Button. Kann man natürlich auch im Fest erwerben. Und das Programm wird auch immer wieder aktualisiert im Internet auf agrikulturfestival.de. Kann man es aufrufen.
Da gibt es die aktuellen Informationen. Und wie gesagt, im Café Pau, das ist im Grünhof.
Ja.
Und die B&D-Geschäftsstelle, ist das noch Wilhelmstraße? Naja, wenn man die Wilhelmstraße entlangfährt, irgendwie links nach hinten in seinem Hinterhof, da findet ihr den B&D. B&D-freiburg.de ist, glaube ich, die Website. Da gibt es auch dann eine richtige Adresse. Im Prinzip könnt ihr damit im Vorfeld schon ein bisschen den Organisatorinnen und Organisatoren unter die Arme greifen und auch irgendwie sehen und zeigen, dass das euch wichtig ist und dass ihr daran teilnehmen wollt. Dann sage ich mal vielen Dank, dass du hier warst und das vorgestellt hast. Ich freue mich natürlich auch schon auf das Festival. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und spielen deswegen nochmal einen letzten Song hier beim Logbuch Solavi. Die Ausgabe vom Mai geht damit auch zu Ende. Wie gesagt, nachhören könnt ihr den Podcast unter www.gartenkoop.org/radio.